Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Er zögert, er flüstert und hört ganz auf zu sprechen. Der amtierende US-Präsident Joe Biden gibt bei der ersten TV-Debatte im US-Präsidentschaftswahlkampf am Donnerstagabend kein gutes Bild ab.
Er war heiser, er war kaum zu verstehen, aber er war auch geistig nicht ganz da.
Schon während der Vorwahlen wurde darüber spekuliert, ob Joe Biden aufgrund seines Alters nicht besser den Platz für einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin räumen sollte.
All die Zweifel, die es über Biden schon gab, seit vielen, vielen Monaten, sind in dieser Nacht voll ausgebrochen.
Aber ist ein Kandidatenwechsel so wenige Monate vor der Wahl überhaupt noch möglich?
Also das ist eine Schicksalswahl für die USA und hier steuert jetzt dieses Land mit diesem Kandidaten, mit diesem Präsidenten auf den großen Crash, auf den Abgrund hin.
In dieser Sonderfolge von Thema des Tages lassen wir das gestrige TV-Duell Revue passieren und fragen nach, ob der US-Präsident Joe Biden durch diesen misslungenen Auftritt am Ende ist. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und beobachtest intensiv die politische Lage in den USA. Gestern gab es da das erste große TV-Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Ex-Präsident Donald Trump. Was würdest du sagen, wie ist diese Debatte gelaufen?
Es ist ganz interessant, wie diese Debatte zustande kam. Das war ja sehr ungewöhnlich. Üblicherweise wird ja erst im Herbst, also in den Wochen vor der Wahl tatsächlich, treffen die Kandidaten aufeinander. Diesmal war es schon jetzt im Juni, noch bevor Joe Biden und Donald Trump offiziell von ihren Parteien nominiert wurden als Kandidaten. Wobei es ganz logisch war schon, das sind die beiden. Und es war Joe Biden, der diese Diskussion wollte, weil er wollte damit zeigen, dass das ganze Gerede, dass er zu alt ist, dass er nicht stark genug ist, das wollte er einfach den Deckel drauflegen und wie schon bei seiner doch guten, starken State of the Union Rede zeigen, er kann tatsächlich Trump etwas entgegenhalten und er ist kein Verlierer. Also Biden hatte hier ganz viel zu verlieren, aber auch vieles zu gewinnen. Und für Trump war es möglicherweise eine Gelegenheit zu zeigen, dass Biden sehr wohl der altersschwache Greis ist, den man eigentlich vor sich her treiben kann. Und das war die Voraussetzung, die Ausgangsbasis dieser Diskussion. Und sobald sie begonnen hat, vom ersten Moment, war es ganz klar, Bidens Rechnung geht nicht auf. Er hatte einen schrecklichen Abend. Er war heiser. Er war kaum zu verstehen, aber er war auch geistig nicht ganz da. Seine Gedanken konnte er nicht zu Ende führen, er war oft unverständlich und Trump war eigentlich in sehr, sehr guter Form. Er hat 1,5 Stunden fast nur gelogen, aber das mit Selbstbewusstsein, mit Stärke, mit Witz auch gemacht und er hat damit auch bewiesen, warum er auch in gewissen Kreisen der amerikanischen Wählerschaft so populär ist.
Das heißt, wenn du jetzt sagen müsstest, wer hat dieses erste Duell gewonnen, das klingt für mich jetzt so, als wäre Donald Trump da als Sieger herausgegangen.
Ich würde mal sagen, wenn man es jetzt mit einem EM-Ergebnis vergleicht, würdest du sagen 5-0, 6-0, vielleicht war es ein bisschen ein Deutschland-Brasilien-Ergebnis. Also ganz, ganz klar, Trump kommt aus dem als Sieger hervor. Für Biden eine katastrophale Niederlage, eine, die in den Augen sehr, sehr vieler in seiner Partei insgesamt seine Kandidatur in Frage stellt.
Da kommen wir gleich noch drauf. Ich möchte noch auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass Trump minutenlang lügen konnte. Wie geht denn das überhaupt? Also wenn ich mir das jetzt denke, in Österreich ein TV-Duell, das wird ja moderiert, es gab auch dort Moderatoren, warum sind denn die da nicht eingeschritten?
Sie haben, und das war auch letztlich wieder von Biden gewünscht, sehr klare Spielregeln gemacht. Es gab damals vor der Wahl 2020 in der ersten TV-Konfrontation, hat Trump Biden ständig unterbrochen und hat sich völlig undiszipliniert gezeigt. Und deshalb wurde jetzt auch darauf bestimmt, dass jeder von ihnen circa 2 Minuten reden kann, der andere ihn nicht unterbrechen kann. Es gab einen Stummschalter. Und auch die Moderatoren haben gesagt, wir mischen uns auch nicht ein, wir lassen die beiden Kandidaten einfach reden. Das Fact-Checking, das manchmal stattfindet, entweder weil Moderatoren auf einen Fehler oder auf eine Unwahrheit hinweisen oder wenn das sofort eingeblendet wird, das ist hier ausgeblieben. Es wäre auch schwer gewesen. Man hätte hier eigentlich jeden einzelnen Satz von Trump zerlegen müssen und dazu fehlt dann auch die Zeit in 90 Minuten. An sich müsste ja der Gegenkandidat hier gegenhalten, müsste sofort mit starker, klarer Stimme sagen, halt, das ist wieder mal unwahr, gelogen, falsch. Biden hat das zum Teil gar nicht getan. Wenn er es versucht hat, hat er sich verloren. Und selbst dort, wo es ihm inhaltlich gelungen ist, war seine Sprache so schwach, dass es nicht wirklich herüberkam.
Das heißt, obwohl sich Joe Biden dieses Konzept ausgedacht hat oder sein Team, ist es für ihn überhaupt nicht aufgegangen. Was hat denn das nun für Folgen?
Ja, was sind die Folgen? Die Folgen ist einmal eine Schockstarre der Demokratischen Partei. Die haben die Diskussion gesehen und gesagt, das darf nicht sein. Und all die Zweifel, die es über Biden schon gab, seit vielen, vielen Monaten, sind in dieser Nacht voll ausgebrochen. Kommentatoren, politische Berater, auch Politikerinnen und Politiker auf verschiedenen Ebenen haben gesagt, das geht nicht. Wir werden diese Wahl verlieren. Und das ist nicht eine gewöhnliche Wahl. Hier geht es um die Frage, ob ein autoritärer, undemokratischer, eigentlich brutaler, inzwischen schon verurteilter Machtmensch wie Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt und dort Rache nimmt an allen, gegen die er etwas hat, und das sind sehr viele, und eigentlich die amerikanische Demokratie und auch wahrscheinlich die gesamte westliche Weltordnung hier untergräbt oder sogar zerstört. Also das ist eine Schicksalswahl für die USA, und hier steuert jetzt dieses Land mit diesem Kandidaten, mit diesem Präsidenten auf den großen Crash, auf den Abgrund hin. Und jetzt ist die Frage, was kann man dagegen tun? Das, was die Botschaft von sehr vielen war, war da die Bitte, die flehende Bitte an Joe Biden, nimm dieses ganz schlechte Ergebnis als Anlass und zu sagen, gib von selbst auf. Trete selbst zurück, weil aufgrund des Wahlmodus in der Demokratischen Partei müsste Biden freiwillig verzichten. Sonst wird er auf dem Parteitag in Chicago im Sommer dann, im August dann, sehr wohl offiziell zum demokratischen Kandidaten nominiert werden.
Und dass er selber zurücktreten muss, das liegt daran, weil er die Vorwahlen gewonnen hat. Verstehe ich das richtig?
Weil er die Vorwahlen gewonnen hat, die Delegierten, die dorthin kommen, sind verpflichtet, für Biden zu wählen, außer wenn Biden selbst erklärt, ich trete nicht an, aus gesundheitlichen Gründen, leider, ich würde sie gerne, aber es geht sich halt doch nicht aus. Dann wären sie frei, für jemanden anderen zu stimmen.
Und gäbe es denn jemanden anderen, der so spontan einspringen könnte?
So eine Situation gab es seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht. Aber in einer freien demokratischen Convention, in einem Parteitag, könnten sich sehr viele prominente Politikerinnen und Politiker aufstellen und sagen, ich möchte es werden. Und dann würde dort von den Delegierten müsste dann gewählt werden. Das wäre dann eine Art von Parteifunktionärskaste, aber eine relativ breit aufgestellte, die Entscheidung treffen müsste. Gibt es welche? Natürlich gibt es welche. Das Land ist groß, es gibt unzählige Gouverneure, Gouverneurinnen, Senatoren, Abgeordnete, Minister, auch in der Regierung von Biden, die als Präsidentschaftskandidaten in Frage kommen.
Wer würdest du sagen, hätte da jetzt die besten Chancen?
Logischerweise, wenn Biden nicht antritt, wäre seine Vizepräsidentin die nächste Wahl, Kamala Harris. Leider ist Kamala Harris auch sehr unpopulär und es ist ihr nicht gelungen, in diesen doch 3,5 Jahren ein Profil zu entwickeln. Und ein Teil der Schwäche von Biden ist auch, dass er mit seinen über 80 Jahren eine Vertreterin hat, die im Fall, dass ihm was zustößt, sehr viele nicht als Präsidentin wollen. Aber Kamala Harris ist eine Woman of Color, eine schwarze Frau. Und in dieser amerikanischen Atmosphäre ist es sehr schwer, einer schwarzen Frau zu sagen, du bist nicht populär genug, wir wollen dich nicht. Vor allem bei den Demokraten würde doch sehr stark diese Sensibilität, die auch oft Wokeness genannt wird, hier sehr stark wirken. Das heißt, Harris müsste auch freiwillig verzichten. und zu sagen, nein, ich trete nicht an. Und dann wäre der Weg frei für sehr, sehr viele. Es gibt den Gouverneur von Kalifornien, Newsom. Es gibt den relativ frisch gewählten, aber populären Gouverneur von Pennsylvania, Joe Shapiro. Es gibt die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die den Vorteil hätte, dass sie eine Frau ist. Also wenn es darum geht, die Stelle von Kamala Harris zu nehmen, dass es zumindest nicht ein weißer Mann wäre. Und noch zig andere, die es könnten. Die Partei müsste sich wahrscheinlich intern irgendwie auf einen einigen, weil jetzt eine große Schlammschlacht zwischen verschiedenen Kandidaten wäre auch keine gute Sache. Aber dazu müsste sich irgendjemand bewegen. Entweder Biden von sich aus oder einer von diesen starken Kandidatinnen und Kandidaten sagen, ich bin bereit, um auf diese Weise einen Druck auszuüben oder diesen bestehenden Druck noch so zu verstärken, dass dann tatsächlich irgendwann Biden einsieht, ich führe dieses Land in eine Katastrophe, wenn ich versuche, hier noch einmal zur Wiederwahl anzutreten.
Jetzt könnte man ja auch sagen, die Demokraten hatten mehr oder weniger ein Jahr lang Zeit während den Vorwahlen, sich das zu überlegen. Man hätte das schon früher wissen können, dass das nicht aufgehen wird. Wie realistisch schätzt du das jetzt ein, wenige Monate vor der Wahl, dass Biden tatsächlich Platz macht?
Das wird oft gesagt, na, warum haben sie nicht von Anfang an auf jemanden anderen gesetzt? Naja, wenn ein amtierender Präsident sagt, ich möchte wieder antreten, hat er einmal einen sehr starken Anspruch. Wenn jemand anderer gesagt hätte, nein, ich trete gegen dich an, und da gab es einen Kongressabgeordneten, der einzige, der sich getraut hat, dann ist Folgendes, wenn der halbwegs erfolgreich ist, dann wird der Präsident geschwächt, dann mindert man die Chancen für die Wiederwahl. Das ist Jimmy Carter passiert, damals mit Teddy Kennedy im Jahr 1980. 4 Jahre davor war es Gerald Ford, der von Ronald Reagan damals bedrängt wurde. Und da gibt's diese Logik, nein, wenn ein amtierender Präsident Wiederwahl möchte, dann verzichten alle anderen, damit er die besten Chancen hat. Also aus dieser Logik heraus hat man schon gesagt, ja, wir wissen nicht genau, Biden ist alt, Biden wird noch älter werden, aber er wird es schon irgendwie machen. 2 Dinge sind jetzt passiert. Erstens hat man von Anfang an nicht gewusst, mit welcher Stärke Trump hier von den Republikanern nominiert wird und mit welcher Stärke er hier auch auftreten kann und wie populär er zumindest im rechten Lager der amerikanischen Wählerschaft wieder werden würde. Und bis zum Schluss hat man doch gedacht, dass Biden nicht ganz so schwach ist, wie er gestern Abend gewirkt hat. Also das war gestern Nacht eine Art von Aufwachen in eine Realität, die manche nicht sehen wollten oder so auch noch nicht sehen konnten. Denn in seinen bisherigen Auftritten, so schlecht wie jetzt, war er noch nie.
Was ich mich noch frage, wenn jetzt angenommen, es kommt nochmal zu einem Wechsel bei den Demokraten, würde das denn Donald Trump nicht auch helfen, da jetzt noch jemanden ins Rennen zu bringen, der nicht den Präsidentschaftsbonus hat, der noch nicht so populär, so bekannt ist?
Also erstens einmal, eine Wahl, ein Wahlkampf gibt jedem Kandidaten, jeder Kandidatin eine Chance, sehr bekannt zu werden. Und im Moment schaut es auch so aus, als wäre Präsident zu sein überhaupt kein Vorteil. Es gibt so eine Wechselstimmung in den USA. Die erleben wir ja auch in Europa. Wer immer im Amt ist, ist mal unpopulär. Davon hat im Jahr 2020 Joe Biden profitiert. Er konnte gegen den Präsidenten Trump ankämpfen. Und Trump hat jetzt diesen großartigen Vorteil gehabt, dass er gleichzeitig Opposition war, aber auch mit einer gewissen Argumentation, ich habe es ja auch schon bewiesen, dass ich was kann. Wenn ein neuer Kandidat oder neue Kandidatin jetzt auftreten würde, müsste sie nicht die gesamte Verantwortung für alles übernehmen, was in der Biden-Präsidentschaft passiert ist, könnte aber Trump noch viel offener für alles angreifen, was unter ihm passiert ist. Also ich glaube, hätten es eigentlich leichter als Joe Biden, der ein angeschlagener Präsident ist. Und nichts ist schlimmer als ein Amtsinhaber, der angeschlagen wirkt, der schwach wird, dem man auch viele Entwicklungen in die Schuhe schiebt, wie zum Beispiel die höhere Inflation der letzten Jahre oder auch die ganzen Unruhen in der Welt, von Ukraine bis Gaza, für die er zum Großteil auch nichts kann. Während die guten Seiten seiner Präsidentschaft, eine starke Wirtschaft, auch zum Beispiel eine rückgehende Kriminalitätsrate, wird alles sehr leicht übersehen. Ich glaube, jemand anderer hätte es sogar leichter als er.
Du hast vorhin schon gesagt, Der Parteitag findet dann im August statt. Ist das dann auch der Zeitpunkt, zu dem spätestens ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin feststehen sollte?
In Wirklichkeit müsste das jetzt sehr schnell geschehen. Also eigentlich müssten in den nächsten Tagen müsste diese Dynamik beginnen, wo erstens einmal genügend Demokraten sagen, aus, Schluss, es reicht, Joe Biden, bitte geh. Und Biden müsste wahrscheinlich auch eher schnell jetzt aufgeben, damit es auch eine gewisse Freiwilligkeit wirkt. Wenn er das jetzt sehr lange in die Länge zieht, dann wird er in den Augen mancher auch immer mehr zum Opfer von irgendwelchen parteiinternen Intrigen und das würde die Partei auch nicht stärken. Also wenn nicht innerhalb der nächsten Wochen was passiert, dann, glaube ich, steuert dieses Schiff weiter in Richtung einer zweiten Biden-Kandidatur und einer zweiten Trump-Präsidentschaft.
Um es vielleicht nochmal zugespitzt zu formulieren, was würdest du sagen, ist Joe Biden mit diesem Auftritt gestern, hat er gezeigt, dass er am Ende ist?
Ich sehe nicht, dass er besser werden kann als Kandidat. Da geht es nicht darum, wie er als Präsident war. Er ist eines der erfolgreichsten Präsidenten der letzten Jahrzehnte, wenn man es daran misst, was er durchgesetzt hat. Er ist auch offenbar im Weißen Haus geistig da und ist absolut in der Lage, seine Arbeit zu erfüllen. Aber er wird diesen Wahlkampf nicht durchstehen und er ist bereits alt und in 4 Jahren oder 4,5 Jahren wird der Gesundheitszustand, der geistige Zustand, die Kraft eines alten Mannes nimmt nicht zu, sondern sie nimmt dann oft sehr, sehr schnell auch ab. Also ja, Biden ist politisch seit diesem gestrigen Abend erledigt und die Frage ist nur, zieht er rechtzeitig die Reißleine oder lässt er zu, dass er von Donald Trump, seinem Erzfeind, den er zu bekämpfen und zu verhindern geschworen hat, dass er von ihm besiegt wird und damit seinem großen, großen Gegner den Weg ins Weiße Haus wieder ebnet.
Wir werden sehen, was über den Sommer passiert, ob vielleicht bei der nächsten TV-Debatte dann ein anderer Kandidat auf der Seite der Demokraten steht. Aber vielen Dank dir heute schon mal für diese Einordnung zum ersten TV-Duell, Erik Frey.
Sehr gerne.
Das war's auch schon wieder mit dieser Sonderfolge von Thema des Tages. Unsere reguläre Freitagsfolge ist auch schon erschienen. Da geht's diesmal um die Sommerferien, die ja heute im Osten Österreichs gestartet sind und die Frage, ob 9 Wochen frei eventuell zu lang sein könnten. Jedenfalls ein heiß diskutiertes Thema, gerne da auch nachhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, uns eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar dalassen. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Für Fragen, Wünsche, Anregungen erreichen Sie das Podcast-Team unter podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche ein schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.